Wir öffnen die drei Transportkäfige und verlassen das Gehege. Sex, als einzige ganz bei Bewusstsein, rührt sich erst, als wir uns so weit zurückgezogen haben, wie es geht, ohne sie aus dem Blick zu verlieren. Unser Geruch missfällt ihr. Kurz darauf sehen wir, wie sie sich geschmeidig erhebt und sich in den Schnee hinauswagt. Sie ist fast so weiß wie der Boden, auf den sie so leichtfüßig tritt. Auch sie leuchtet. Ein paar Sekunden vergehen, während sie mit erhobener Schnauze in die Luft schnuppert. Vielleicht das Lederhalsband mit dem Peilsender registriert, das wir ihr umgelegt haben. Und dann, anstatt die neue Welt zu erforschen, rasch zum Käfig ihrer Tochter hinüberhuscht und sich daneben legt. Das weckt etwas in mir. Ein warmes, brüchiges Gefühl, das ich inzwischen fürchte. Hier droht mir Gefahr. Wir sollten sie Ash nennen, sagt Even. Die Dämmerung poliert die Welt von Grau zu Gold, und während die Sonne allmählich aufgeht, erwachen auch die anderen beiden Tiere aus ihrer Betäubung. Alle drei Wölfe haben ihre Käfige verlassen, betreten den halben Hektar glitzernden Wald, der jetzt ihrer ist. Für den Moment ist das aller Raum, den sie bekommen. Und er reicht nicht. Ich würde mir wünschen, dass es gar keine Zäune gäbe. Ich wende mich zurück zum Laster und sage, keine Namen. Sie ist Nummer 6. Vom großen Ganzen her betrachtet war dieser Wald vor gar nicht langer Zeit weder klein noch karg, sondern stark und berstend vor Leben. Voll üppiger Ebereschen, Espen, Birken, Wacholderbüsche und Eichen erstreckte er sich über das weite Land, färbte die heute kahlen Berge Schottlands, bot allen erdenklichen, ungezähmten Geschöpfen Nahrung und Schutz. Und inmitten dieser Wurzeln, Stämme und Blätterdächer streiften Wölfe umher. Heute betreten wieder Wölfe diesen Boden, der ihresgleichen seit mehreren hundert Jahren nicht gesehen hat. Ob sich wohl etwas in ihrem Körper an dieses Land erinnert? So wie das Land sich an sie? Es kennt sie gut. Es hat darauf gewartet, dass sie es aus seinem langen Schlummer wecken. Den ganzen Tag bringen wir damit zu, die verbliebenen Wölfe in ihre jeweiligen Gehege zu tragen. Und als es Abend wird, kehren wir in unser Projektquartier zurück, ein kleines Steinhaus am Waldrand. Die anderen trinken in der winzigen Küche Sekt, um zu feiern, dass wir alle 14 Grauwölfe in ihre Akklimatisierungsgehege entlassen haben. Aber frei sind sie längst noch nicht, unsere Wölfe. Das Experiment hat gerade erst begonnen. Ich setze mich abseits, wo die Bildschirme stehen, sehe mir die Übertragung der in den Gehegen installierten Kameras an und überlege, was die Wölfe wohl von ihrem neuen Zuhause halten. Einem Wald, der dem in British Columbia, aus dem sie kommen, durchaus ähnelt, auch wenn es sich um Laub- und Mischwald und keinen borealen Nadelwald handelt. Auch ich komme aus diesem Wald und weiß, dass alles anders riechen, klingen und aussehen, sich anders anfühlen wird. Wenn ich aber eines über Wölfe weiß, dann, wie anpassungsfähig sie sind. Jetzt halte ich den Atem an, als Nummer 9 auf die zierliche Nummer 6 und ihre Tochter zugeht. Die Fähen haben ganz hinten im Gehege eine Schneise in den Schnee geschlagen. Dort kauern sie jetzt und beobachten argwöhnisch, wie 9 näher kommt. Er ragt vor ihnen auf, grau und weiß und schwarz. Einen prachtvolleren Wolf habe ich selten gesehen. Zum Zeichen seiner Dominanz legt er 6 den Kopf auf den Nacken. Und ich spüre in köstlicher Deutlichkeit, wie seine Schnauze sich an meinen Nacken drückt. Sein weiches Fell kitzelt meine Haut. Sein heißer Atem verursacht mir Gänsehaut.
Sie hörten »Wo die Wölfe sind« von Charlotte McConaughey, aus dem Englischen von Tanja Handels, gelesen von Eva Meckbach. Ein Hörbuch des Argon Verlags.